Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Heiligstes Herz Jesu, unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns. Heiliger Josef, heiliger Pius der Zehnte, heiliger Maximilian Kolbe, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Es ist eine riesige Freude für mich, dass ich noch einmal bei Ihnen sein darf, hier in Wiel, und auch einige Worte an Sie richten darf, besonders in diesem Jubiläumsjahr, dass hier wir eine marianische Mission abhalten können, die mit Sicherheit viele, viele Gnaden jedem Einzelnen von uns bringen wird, sofern wir uns ganz der Mutter Gottes und ihren Einsprüchen, ihrer Liebe öffnen, die sie ja immer allen ihren Kindern zeigen will, sobald sie irgendwo eine offene Tür, ein offenes Herz, eine offene Seele findet, dann wird sie immer die Mittlerin aller Gnaden sein, aller Gnaden der Bekehrung und der Heiligung, die eben uns in jedem Augenblick, wann wir nur wollen, gegeben werden. Und jetzt in diesem ersten Vortrag, wie es angesagt worden ist, möchten wir ein wenig die Kinder von Fatima betrachten, die eben für uns ein ganz großes Vorbild sind. Seht, meine lieben Freunde, um das richtig zu verstehen, müssen wir zunächst einmal überzeugt sein von der Größe und der Bedeutung dessen, was vor 100 Jahren in Fatima geschehen ist. Das Ereignis Fatimas im Zusammenhang mit der ganzen, wenn ich so sagen kann, apokalyptischen Bedeutung des Jahres 1917 kann wirklich nicht übertroffen werden. Wir müssen uns ganz klar sein, dass sofern die Mutter Gottes natürlich in verschiedensten Orten, in allen Zeiten wunderbar gewirkt hat, ihre Kinder in Not gerettet hat, ihnen Gnaden der Beharrlichkeit und des Kampfes geschenkt hat, der Treue in den tiefsten Schwierigkeiten, ihre Kinder, die erst mal verloren waren, im Irrtum des Heidentums wunderbar bekehrt hat. Insbesondere können wir hier die große Missionarin, die Mutter Gottes, als die Missionarin aller Missionare eben preisen, wenn sie in Guadalupe ein ganzes Land in einem Jahr, einen ganzen Kontinent in 30 Jahren bekehrt, Mexiko, Südamerika, wenn sie in Asien die Philippinen vor dem Protestantismus bewahrt, nachdem sie die Philippinen erstmal aus dem Heidentum bekehrt hat und sie als einziges katholisches Land in Asien durch die Jahrhunderte bewahrt hat, auf wunderbare Weise. Die Mutter Gottes, die eben ihre Kinder nicht verlässt, selbst wenn sie 250 Jahre keinen Priester, kein Buch, nichts haben und trotzdem eben in dieser ganzen Zeit eben den Glauben bewahren durch das treue Beten des Heiligen Rosenkranzes, durch eben die Weisungen, die die Missionare ihnen gegeben hatten, ihre Kinder zu taufen, sich einander die Ehe zu spenden, den Akt der vollkommenen Reue zu pflegen und den Rosenkranz zu beten. Und durch den heiligen Rosenkranz sich an die wichtigsten Glaubenswahrheiten unseres Glaubens zu erinnern und so den Glauben zu bewahren. Ohne Priester, ohne Katecheten, ohne Bücher, ohne jegliche Hilfe von außen. Das ist ein einziges Wunder der Mutter Gottes. Ich spreche von Japan eben durch die wunderbare Erhaltung des Glaubens während der 250 Jahren absoluten Verbotes des Glaubens. Die Mutter Gottes hat hier ganz große Wunder gewirkt. Und so könnten wir eigentlich die ganze Welt durchstreifen, überall, ob es hier in der Schweiz ist, Einsiedeln insbesondere, ob es Deutschland ist mit Altötting, insbesondere Frankreich mit Lourdes, La Salette und den vielen anderen Stellen, ob wir nach Polen gehen, Częstochowa, Lichen und hunderte von anderen wunderbarer großen Heiligtümern der Mutter Gottes, wo sie ihre Gnaden spendet, noch und noch. Und das alles, könnte man sagen, sind ja so wunderbare, wenn ich so sagen kann, Ereignisse, die man fast gar nicht mehr zusammenzählen kann. So viele sind es, um zu zeigen, wie sehr die Herrin, die Mutter Gottes eben ihren Auftrag, den sie bekommen hat, unter dem Kreuze eben ernst und wahrnimmt. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Und als Maria das gehört hat, dann wurde eben jeder von uns und jeder von allen Menschen ihr Sohn, ihr Kind. Und wenn jemand Kind Mariens wird, liebt Maria dieses Kind genauso, wie sie ihren eigenen Sohn geliebt hat. Das ist ja eigentlich der Auftrag des Heilandes, nachdem er die Mutter Gottes eben an sich gezogen hat, als diejenige, die mit ihm zusammen die Welt erlösen soll. Er natürlich als der Erlöser, sie untergeordnet unter ihm als die Miterlöserin. Er als der Mittler zwischen Gott und den Menschen, sie aber unter ihm und mit ihm die Mittlerin aller Gnaden, die er eben in ihr Herz hineingelegt hat und diese nun weitergeben soll an alle ihre Kinder. Und als Jesus Christus eben gesagt hat, siehe dein Sohn, da konnte Maria nicht jetzt irgendwie symbolisch die armen Sünder annehmen und so gleichsam als zweitrangige Kinder sich um sie bemühen, sondern als Maria das hörte, dann verstand sie auch. Und das ist ja eigentlich das Schwierige und das Harte, als die Mutter Gottes das gehört unter dem Kreuze, als sie eben jetzt von ihrem Sohn den Auftrag bekam, jedes einzelnen ihrer verlorenen Kinder, aller dieser Revolutionäre, aller dieser, wenn ich so sagen kann, Gottesmörder, aller dieser Todfeinde des Herrn, wie sie alle noch waren, aller dieser, die fern von Gott waren, in der Finsternis des Irrtums und verloren in der Sünde, sie so zu lieben und so anzunehmen, wie sie ihren eigenen Sohn angenommen hat und geliebt hat. Wie hat Maria Jesus geliebt? Es ist unmöglich zu verstehen. Es ist unmöglich. Wir können betrachten in alle Ewigkeit und wir werden das tun, wie Maria Jesus liebt und wie Jesus Maria liebt. Aber wir werden es nie ganz verstehen. Wir dürfen uns freuen darüber. Aber das, was keiner von uns eigentlich verstehen, woran keiner uns eigentlich glauben kann, ist, dass sie uns mit derselben Liebe liebt. Der heilige Ludwig Maria Grignion de Montfort in seinem Traktat, in der berühmten Nummer 202, da hat er eben geschrieben, wie Maria uns liebt, da hat er eben das Beispiel gebracht, etwas, was es überhaupt nicht gibt, nur in Maria es noch viel mehr gibt, nämlich nimm einmal alle Liebe aller Mütter aller Zeiten, der besten aller Mütter, der vielen Millionen und Milliarden Mütter, die eben wie die heilige Monika ihren Sohn Augustinus und die Margarete ihren Sohn Don Bosco, Johannes Bosco und alle diese wunderbaren Mütter, die lieben Mütter, die wir unter uns haben, eben ihre Kinder geliebt haben. Nimm alle Liebe aller Mütter zusammen in ein einziges Mutterherz. Und nimm alle Liebe aller dieser Mütter, die sie zu ihren vielen Millionen Kindern hatten, eben zusammen, wie dieses Mutterherz ein einziges Kind mit aller dieser Liebe liebt. Ich sage euch, Maria liebt jeden von uns noch viel mehr. Unverständlich. Und das ist eben das Große. Und das ist der Grund, warum Maria von Heiland, eben von Gott, den Auftrag bekommt, zusammen mit dem Aufbau des Königtums Christi, das den Priestern und der Kirche, der Hierarchie anempfohlen wird und aufgetragen wird. Das ist die Verbreitung des Königtums Christi, der Heiligen Kirche. Das sind die Missionare. Das ist das Predigen von Christus, der einzigen Wahrheit in der Welt. Geht hin in alle Welt. Das sagt Christus insbesondere seinen Priestern. Und denn die Priester werden nun das Reich Christi, das Königtum Christi aufbauen. Sie werden die Kirchen bauen, sie werden die heiligen Sakramente spenden, sie werden den Menschen die einzige ewige Wahrheit verkünden und sie werden selbstverständlich die Leute zum Herrgott führen, indem sie ihnen den Kampf, eben im Kampfe vorangehen und so sie lehren, gegen den Teufel und die Hölle zu kämpfen und so den Himmel zu erwerben. Das ist die glorreiche Geschichte der Heiligen Mutter unserer römisch-katholischen Kirche. Aber zur gleichen Zeit eben schickt der Heiland eben seine liebste Mutter, um diese Menschen, die sich nun zu Christus bekehren, oder überhaupt um sie Christus finden zu lassen. Maria bekommt den Auftrag, nun eben durch die Zeiten hindurch, sei es Leute, die noch weit weg von Gott sind, aufzuwecken, ihnen das Licht zu zeigen. Wie gesagt, das ist die Missionarin, das ist insbesondere das absolut einzige Wunder von Guadalupe, wo so viele Millionen Heiden katholisch werden in kürzester Zeit. Dann aber, wie die Mutter Gottes eben die bedrohten Kinder, die ja schon Christen sind, die bedroht werden vom Irrtum, bedroht werden von Todfeinden der Heiligen Kirche, wie sie diese Kinder schützt. Und hier gibt es die verschiedensten Weisen der Interventionen der Mutter Gottes, sei sie, dass sie eben Heere zusammenruft, um die Christenheit mit Waffen zu schützen, insbesondere gegen den Islam. Das ist das Wunder von Lepanto, das ist das Fest unserer lieben Frau vom Siegel, vom Heiligen Rosenkranz. Das ist das Wunder eben von Wien 1683, als die Mutter Gottes eben Wien wiederum bewahrt hat vom Islam, von den Türken. Und das ist wieder an das Wunder von 1716 von Peter Wardein, wo dasselbe noch einmal vor Budapest geschehen ist und so endgültig die Kraft des Islams eben gebrochen wurde und Europa in diesem Sinne gerettet war. Und so können wir eben durch die Zeiten gehen und durch die Länder gehen und wiederum die Mutter Gottes eben preisen und ihr danken, dass sie die Christenheit gerettet hat, dass sie bedrohten Katholiken eben von größten Gefahren gerettet hat. Und diese Gefahren können von außen kommen, wie zum Beispiel am 12. Oktober ist der große Sieg unserer lieben Frau de La Naval in Manila, in den Philippinen, wo eben die große Flotte der Protestanten Manila angreifen wollte. Und die Manila war völlig ohne Schutz. Sie hätten also kein Problem gehabt, zur Hauptstadt einzunehmen und dann wären die Philippinen genauso wie Indonesien protestantisch und am Schluss wieder islamisch geworden. Das ist nicht geschehen. Warum? Weil eben die Katholiken, die zum Rosenkranz gegriffen haben, die Mutter Gottes angefleht haben, sie möchten ihr Land retten und sie hat es getan. Die ganzen Soldaten haben an einem Tag im selben Augenblick auf allen Schiffen die Dysenterie bekommen und konnten ihre Waffen nicht benutzen, weil sie eben Gesundheitsprobleme hatten. So mit einem kleinen humoristischen, wenn ich so sagen kann, Stil, die Mutter Gottes eben es erlaubt hat, dass die armen Menschen da eben nicht mehr wirken konnten. Dann haben die 3-4 Kanonen, die Manila hatten, ein Schiff nach dem anderen abgeschossen und auf diese Art und Weise, auf wunderbare Weise, der Sieg eben errungen wurde und die Philippinen katholisch geblieben sind. Sehen Sie, um Ihnen das zu sagen, dann sehen wir Lourdes mit seinen Milliarden von Leuten, wie die Mutter Gottes eben die bedrohte Christenheit nun von innen errettet. Und das ist jetzt ganz wichtig, sogar das Allerwichtigste. Diese äußeren Taten, die wir sehen können, die Siege der Mutter Gottes, Maria vom Siege, überall auf der ganzen Welt ist etwas Wunderbares. Aber noch viel, viel wunderbarer, aber trotzdem noch etwas mehr wenn ich so sagen, etwas delikater, etwas mehr verborgen. Das ist der Sieg der Mutter Gottes, wenn ein Mensch innerlich bedroht wird. Wenn jemand innerlich bedroht wird durch Zweifel, wenn jemand verzweifelt oder wenn jemand eben durch die vielen Einflüsse, die um ihn herum gehen und durch diese vielen Versuchungen von außen eben schwach wird und eben niederfällt oder sogar den Glauben verliert. Da kommt dann die Mutter Gottes in einer ganz besonderen Weise, um die Christen ihrem Glauben zu stärken. Sie möchte ja nicht nur kommen als die Mittlerin aller Gnaden der Bekehrungen, um eben das Verlorene, Verlorene zu finden, das Zerbrochene wieder aufzubauen, das Schmutzige wieder zu reinigen, sondern sie kommt auch als die Gnadenvermittlerin aller Gnaden der Heiligung. Sie möchte auf jedem Augenblick unseres Lebens uns führen, uns bitten, gib mir dein schmutziges Händchen, damit ich es führen kann, immer näher zum Licht, immer näher zu Gott, immer näher zur Heiligkeit, immer näher zur Ewigkeit, zur ewigen Glückseligkeit. Das ist eigentlich die Großtat der Mutter Gottes. Und wie tut sie es? Indem sie uns unter zum Beispiel viele Hilfsmittel gibt. Dem heiligen Dominikus gibt sie den heiligen Rosenkranz, dem heiligen Simon Stock gibt sie das Skapulier vom Berge Karmel, dem heiligen Ludwig Maria Grindemontfort gibt sie die beste Weise, die vollkommene Hingabe an Maria, irgendwie die Entdeckung, was eigentlich die perfekte, die total vollkommene Andacht an Maria wirklich ist. Das muss die Mutter Gottes selber geben, das kann ein Mensch gar nicht erfinden. Das bekam der heilige Rignon de Montfort. Und dann, wie gesagt, erscheint sie selber. Eben besonders Lourdes und Fatima sind hier die allergrößten, wenn ich so sagen, Guadalupe, Lourdes und Fatima. Man kann La Salette dazu nehmen. Wir können alle diese Erscheinungsstätten dazu nehmen. Und nun behaupten wir eben, Fatima ist gleichsam die Krönung von allem. Und warum könnte man das sagen? Erstens geschichtlich. Weil die Mutter Gottes, wie gesagt, eben ihre ganzen Interventionen wie Mosaiksteine zusammenfügt zu einem ganzen großen, wunderbaren Bild. Nirgendwo als in Fatima schenkt die Mutter Gottes sich so sehr, weil in Fatima schenkt sie alles. Sie schenkt alles, was sie ist und was sie hat, was sie je ihrem Kind schenken kann, nämlich ihr Herz. Das ist das Wesen von Fatima. Das ist eigentlich das innerste Geheimnis, das große Geheimnis von Fatima. Nicht nur das dritte Geheimnis, von dem wir morgen ein wenig sprechen, sondern das große Geheimnis Gottes, das Gott sich eben, kann man sagen, reserviert hat, um es der Welt zu schenken in den letzten Zeiten, als letzte große Rettung, als der sicherste Weg, der in den schwierigsten Zeiten uns durch diese elenden, furchtbaren Angriffe ohne weiteres, ohne Probleme, könnte man sagen, zum Himmel zu Gott führt, wie die Mutter Gottes am 13. Juni 1917 es selbst gesagt hat. Und nun stehen nun diese Kinder von Fatima vor uns. Und hier sehen wir, und das ist ein Aspekt dieser liebsten Mutterhand, die in delikatester Weise eben nun zeigt, wie sie es macht. Wie macht sie es, dass eben ein ganz einfaches, kleines Sündenkind, denn sind wir ja alles Sünder, Kinder Mariens, aber armselige Sünder, eben, dass sie in kürzester Zeit die Herzen dieser Sünder, die schmutzigen Herzen reinigt und sie heiligt und sie zur Heiligkeit führt. Das ist eigentlich das Große von Fatima. Die Mutter Gottes in Fatima bespricht alles. Sie kümmert sich um alles. Sie kümmert sich um die große Politik. Russland, die Irrtümer Russland, die Überwindung der Irrtümer Russlands. Das ist natürlich das Thema, könnte man sagen, Nummer eins des ganzen 20. Jahrhunderts. Das ist das Thema des Kommunismus, das Thema dieser furchtbaren und dieser größten und der schlimmsten Waffe, die jeder Teufel besitzt, nämlich diese erste Bestie, die eben in der Welt umherzieht, um die ganzen Leute, die Menschen aller Nationen, aller Völker, aller Sprachen eben dem Drachen eben zu unterwerfen, damit die Leute den Glauben verlieren oder ihn gar nicht mehr kennen und ganz konzentriert werden auf den Materialismus ohne Gott. Das ist eigentlich das Wesen des Kommunismus. Bei diesen Ideologien müssen wir übrigens immer unterscheiden zwischen dem Wesen, was sie sind, und den Mitteln, wie sie ihre Ziele eben erreichen. Die Mittel, die können variieren. Die Mittel, das kann ein Gulag sein, das kann eine grausame Verfolgung sein, das kann etwas ganz Brutales sein, aber es kann auch ein schleichendes Gift sein, etwas, was sich in der Weise eines Lichtengels eben erscheint und auf diese Art und Weise mit süßen Worten eben die Leute versucht. Diese letzte Weise ist viel gefährlicher als die erste, denn sie lässt uns das Böse nicht so ohne weiteres erkennen. Sehen Sie, und auf diese Weise wirkt nun Maria. Sie wirkt in diese Welt hinein. In dieses Jahr 1917 sagt sie ganz einfach und ganz klar, die Irrtümer Russland werden sich auf der ganzen Welt verbreiten, wenn die Menschen dieses Angebot Gottes, dieses Ungeheure, diese größte aller, wenn ich so sagen kann, Erscheinungen, die Gott eben erlaubt hat, Maria auf der Welt zu geben und alles zu geben, wenn sie diesen größten Liebeserweis eben nicht akzeptieren und eben verwerfen oder beiseite legen. Und genau das ist passiert. Ganz genau ist es so passiert. Das ist die Mutter Gottes, die von der großen Politik spricht. Das ist die Mutter Gottes, die übrigens auch von der großen Geschichte und den Ereignissen der Kirche spricht. Die Mutter Gottes in Fatima, es ist ganz klar, wir wissen das von der Schwester Lucia noch und noch. Wir wissen das von all dem, was je von Fatima geschrieben worden ist. Hat die Mutter Gottes eben ganz klar eben diese Gefahr vorhergesagt, die eben den Priestern droht, den Bischöfen droht, den Papst droht. Warum? In Fatima kommt der Heilige Vater ununterbrochen zu Wort. Die Mutter Gottes spricht vom Heiligen Vater. Die Schwester Lucia, die kleine Jacinta, für sie der Heilige Vater, und zwar in einer ganz fürchterlichen, apokalyptischen Weise. Denn der Heilige Vater hat viel zu leiden. Er wird dargestellt in furchtbaren Schmerzen. Und wir müssen viel beten für ihn, besonders für den Heiligen Vater. Es kommt immer wieder dieses Thema vor. Der Heilige Vater ist das Haupt der Christenheit und damit ist ja die ganze Kirche betroffen. Tatsächlich verlangt die Mutter Gottes vom Heiligen Vater zusammen mit allen Bischöfen auf der ganzen Welt die Weihe Russlands ihrem unbefleckten Herzen. Nun wissen Sie ganz genau, dass es in der Kirche 20 Mal ein solches Ereignis gegeben hat, der Heilige Vater zusammen mit den Bischöfen aller Welt. Das bedeutet ein universelles Konzil. So versteht man das. Das universelle Konzil, das allgemeine Konzil, das eben ganz selten in der Geschichte der Kirche stattfindet, um in ihrer größten und wichtigsten Handlung aller derjenigen, die eben die Kirche führen, eben die Kirche zu retten oder zu reformieren oder zu verbessern. Das sind die großen Konzile, die ganzen Irrtümer abweisen und eben die Kirche erneuern, wie das Konzil von Florenz oder das allererste Konzil, das Konzil von Nicea. Das sind diese Konzilien, die eben uns den Glauben erklärt und bewahrt haben gegen alle vielen, vielen Irrtümern, die eben in der ganzen Geschichte grassieren. Und so redet die Mutter Gottes nun von einer solchen ähnlichen, sie sagt nicht, dass sie ein allgemeines Konzil einberufen wollte, aber sie sagt, dass in einer ähnlichen Weise wie in einem Konzil der Heilige Vater mit allen Bischöfen auf der ganzen Welt diese Weihe von Russland zu vollziehen hat. Und wenn wir schon einmal vornehmend vom dritten Geheimnis sprechen, wie die Schwester Lucia es uns erklärt, wie alle Zeugen, die je vom dritten Geheimnis gehört oder es gelesen hatten, bevor vor diesem Jahr 2000, hört man immer wieder und überall denselben Ton, das heißt denselben Inhalt. Es geht um die heilige Mutterkirche, es geht um die Krise der Kirche, es geht insbesondere um das Nichterfüllen von Gottes Willen durch die Hierarchen der Kirche. Und auf diese Weise eben wird eben das Allerschlimmste kommen, was eben die Mutter Gottes in Fatima auch darlegt. Sehen Sie, liebe Gläubige, liebe Freunde, in Fatima spricht die Mutter Gottes, wir sagten, über alles. Sie spricht über die große Politik, über die natürliche Weltordnung, über das Leben, über das öffentliche Leben der Geschichte, der Menschen, der Staaten, der Institutionen. Sie spricht über das Leben und Überleben der übernatürlichen Institution, der Heiligen Mutter Kirche, des Königtums Christi. Aber sie spricht natürlich auch insbesondere über jeden Einzelnen von uns. Sie spricht es in jedem Detail aus. Und das ist nun wichtig hier zu sehen, denn wir sind weder Papst noch Bischöfe und haben keinen direkten Einfluss auf das, was die Mutter Gottes von ihnen verlangt. Wir können nur darum bitten und das tun, was wir können. Darüber sprechen wir dann später einen Augenblick, was wir dazu tun können. Wir sind auch nicht große, wenn ich so sagen, Politiker, die irgendwie einen Einfluss nehmen können in die Weltgeschichte, in die Weltpolitik. Wir können uns nur ärgern, wenn wir wieder einen solchen sehen, der Mist macht, oder uns freuen, wenn wir einen sehen, der weniger Mist macht. Aber mehr können wir da nicht tun. Aber es ist so, dass die Mutter Gottes in allerwichtigster Weise hier jeden Einzelnen von uns anspricht. Und das tut sie auf eine ganz originelle Weise. Nämlich sie wählt sich drei kleine Kinder aus. Und sie wählt sich drei kleine Kinder aus, die jetzt nicht wie eine heilige Theresia von Kinder Jesu sagen könnten, ich hätte seit meinem dritten Lebensjahr dem Heiland nichts mehr verweigert. Das waren drei ganz normale Dorfkinder. Und diese drei normalen Dorfkinder stellen drei Charaktere vor, die wir ununterbrochen in uns selber, in unseren eigenen Kindern finden. Wir finden den Charakter eines Francisco, eines ruhigen Charakters. Das ist hier etwa der Kontemplative. Heute würde man sagen, ein bisschen einer, der zum Träumen geneigt ist, der gerne die Blumen ansieht, der gerne eben in den Himmel schaut. Ein Diogenes in der alten Zeit, der in einem Fass wohnt, nicht? Und die Welt betrachtet. So ungefähr, das sind die Philosophen, könnte man sagen, im natürlichen Sinn. Das sind Menschen, eben, die sich mehr der Betrachtung widmen. Im übernatürlichen Sinn sind das eben Seelen, die ganz besonders eine besondere Eignung bekommen haben von Gott. Ich würde sagen, ein besonderes Talent, eben tiefer in die Realitäten, in die Wirklichkeiten der Welt zu schauen, sie besser zu verstehen, sie besser zu betrachten und wenn sie das richtig nehmen, eben einen viel tieferen Blick finden in die Wirklichkeiten des Glaubens. Das sind die Menschen, die vor Gott verharren können und jetzt zum Beispiel, wenn man katholisch ist, eben viel, viel mehr eben das große Geheimnis der Liebe Gottes kosten dürfen. Diese Menschen werden erfasst sein von der Wirklichkeit, dass Gott im heiligsten Sakrament ist und können vor ihm eben ihn betrachten und immer wieder schauen und nicht satt werden, davon Christus am Kreuz zu betrachten. Und immer wieder bei ihm zu sein. Ihr Herz ist hingezogen zu diesen großen Wirklichkeit Gottes. Sie sind eher dazu geneigt, die Nichtigkeit der Welt zu verstehen und die Größe Gottes zu preisen. Die eher kontemplativen Geister, die betrachtenden Seelen. Dann gibt es eine Jacinta. Das ist ein Wirbelwind. Wir wissen genau, dass die Jacinta eben schon als 4-, 5-, 6-jähriges Mädchen eben das Zentrum ihres kleinen Dorfes Aljustrel war. Ein Wirbelwind, eine lebendige Natur, die eben als natürlich ganz besonders, wie es ein kleines Mädchen mag, am liebsten tanzt, nicht? Bei allem, die hat die ganzen Kinder vom Dorf waren angezogen von ihr durch ihr lebendiges Wesen, sagt immer die Lucia, und ihr lebendiges Wesen, natürlich aber auch immer freundlich, aber selbstverständlich, wenn Sie ein bisschen die Jacinta Gesicht betrachten, das war ein Charakter. Das war jemand, der wahrscheinlich mit dem war es nicht leicht zu diskutieren. Das war eine starke Persönlichkeit. Und die Jacinta war immer überall, sagt die Lucia. Sie war immer überall. Das ist wahrscheinlich ein Mädchen, das hin und her rannte, wo es immer nur geht, selbstverständlich immer hilft, immer etwas tut. Das sind eher die aktiven Charakter. Die aktiven Charakter, die eben immer was tun müssen, die müssen immer etwas sehen. Wenn sie nichts zu tun haben, dann tun sie sich die Hände so, weil es muss was laufen, nicht? Und aus diesem Grund kreist es herum und das Symbol dessen ist das Tanzen. Das liebte sie ja über alles. So ein lebendiger Wirbelwind, das ist interessant, das waren Bruder und Schwester, wie sich das beide schön ergänzt. Und eben Jacinta eben in ihrem ein bisschen den Typ eines Menschen darstellt, der eben ganz besonders einerseits in Gefahr ist, wie der Kontemplative ein Träumer werden kann, kann der Aktive zu ungeduldigen Manieren, wenn ich so sagen kann, herstellen. Sobald nicht alles in Ordnung ist, dann wird der Mensch wild. Wenn nicht alles geht, wie ich möchte, dann wird man ungeduldig und so weiter. Und dann muss natürlich was laufen. Und wenn es nicht läuft, dann wird man erst recht. Ist man recht nicht zufrieden? Was ist das für eine langweilige Bande hier? So ungefähr sieht man die Jacinta wirklich als einen aktiven Menschen, der will etwas tun. Und das sieht man dann später im übernatürlichen Bereich. Wenn sie erfasst wird von der Gnade, wird sie insbesondere ununterbrochen beschäftigt damit zu sein, eben das Beste zu tun in der Welt, was man nun tun kann, den Menschen glücklich zu machen, und zwar ewig glücklich zu machen. So viel wie möglich arme Sünder der Mutter Gottes eben in die Hand zu führen und sie zu retten. Dann sehen wir die Lucia. Die Lucia ist ein Charakter, der eben viel weniger, wenn ich so sagen, extrem ist, wie die Mutter Gottes sie schön zusammenführt. Die Lucia ist die Cousine, die Lucia ist das jüngste Kind ihrer Familie und in dieser Familie ist sie zunächst das verhätschelte Kind, wie eben jeder Benjamin. Es so ist jedes jüngste Kind ein bisschen und so ist sie ein Liebeskind, sie ist ruhig, ausgeglichen und bekommt von der Mutter Gottes eben die Gnade, eben, die ihr für später ihr ganzes langes Leben notwendig ist. Die Gnade, treu Zeugnis zu geben. Das sind eben viele Menschen, die jetzt nicht besonders sich auszeichnen durch irgendwelche außerordentlichen, wenn ich so sagen, Gaben, sondern ganz gewöhnlich ihre Aufgaben erfüllen und diese Aufgaben treu erfüllen. Die treue Pflichterfüllung, das ist bei Lucia ganz besonders eben ein Wesensmerkmal. So haben wir drei Charakter, die Mutter Gottes sich auserwählt hat, und zwar nicht als Erwachsene, sondern als nicht als Jugendliche, sondern als kleine Kinder. Als der Engel in Fatima erscheint zum ersten Mal, ist die Jacinta 6, der Francisco 7 und die Lucia 9 Jahre alt. Als die Mutter Gottes erscheint, sind die alle ein Jahr älter und 2 Jahre später, ist also die Jacinta noch nicht mal 10, der Francisco noch nicht mal auch nicht 10. Beide nimmt die Mutter Gottes mit sich zum Himmel. Die Lucia soll ein bisschen noch eine Zeit auf dieser Welt weilen. Sie wird dann 97 Jahre alt. So ist es, wie die Mutter Gottes die Kinder zusammenführt. Und nun möchten wir hier die Kinder von Fatima in diesem Sinne betrachten. Zunächst einmal, was ist ihr Leben? Das ist ganz einfaches Dorfleben. Die Kinder in jener Zeit gehen zur Schule im Winter, weil im Sommer müssen sie helfen. Also es sind solche, die Schule ist relativ, wenn ich so sagen, etwas ganz Dürftiges, aber eben in der Sommerzeit müssen die Kinder den Eltern helfen. Das heißt, die Sommerzeit, das kann man dort sagen, das ist praktisch 2/3 vom ganzen Jahr. Die Kinder, die kleinen Kinder helfen den Eltern dadurch, dass sie eben über die Schafe, über vielen Schafe wachen. Und deshalb sind es eben unsere lieben Hirtenkinder. Hirtenkinder. Das Leben solcher Hirtenkinder ist ganz einfach. Am Morgen führt man die Schafe hinaus und isst mit denen den ganzen Tag, dass die Schafe genug etwas zu essen haben. In diesen relativ trockenen Ländern müssen die Schafe immer wieder von einem Ort zu anderen gehen, weil es so wenig gibt. Und die Kinder müssen aufpassen, dass keins verloren geht. Und am Schluss, am Abend, sie wieder zu Heim zu führen. Wie eben die Hirten in unseren Bergen, die eben auf der Alm eben ihre Kühe eben aufpassen müssen. So ist es auch mit den Kindern von Fatima in diesen Ländern gewesen. Und jetzt sind diese Kinder so geschult, sie sind lieb, sie sind fromm. Insbesondere kann man sagen, eine besondere Frömmigkeit sieht man bei Jacinta und Francisco. Ihre Eltern sind sehr fromm, sind sehr geeinigt. Es ist eine große Liebe in der Familie, eine große Harmonie. Und das prägt natürlich die Kinder. Lucia ist etwas weniger, will nicht so sagen, auch seine fromme Familie, aber viel, viel strenger. Streng. Nicht nur, weil Maria Rosa, ihre Mutter, ein starker Charakter war, sondern vielleicht auch deshalb, weil dort die Vatergestalt nicht besonders eben, wenn ich so sagen kann, geholfen hat bei der Erziehung. Das machte die Maria Rosa eben zu einer relativ, wenn ich so sagen kann, harten Mutter, die eben ihre Familie zusammenhalten musste und auf diese Art und Weise eben auch so die Kinder geführt hat. Nun werden diese Kinder eben weggeschickt, sie bekommen etwas zu essen für den Tag. Und was macht man im Tag? Die Kinder sollen jeden Tag den Rosenkranz beten, das sagen die Eltern zu ihnen. Sie sollen auf die Schafe wachen, sie sollen sich ausruhen, sie sollen ruhig spielen. Die Kinder lieben natürlich wie jedes Kind Spiel. Das Spielen ist für sie etwas Wichtiges, wie diese Spiele der Kinder vor 100 Jahren waren. Ganz einfache Landspiele, ganz unschuldig, aber eben Spiele. Und dann eben auch auf die Schafe wachen, selbstverständlich hin und wieder, auch gut etwas essen und auch gut ausruhen und zwischendrin mal etwas zu beten. Nun, das Gebetsleben der Kinder war nichts Besonderes, also das war nichts mit dem ganzen Rosenkranz. Das war, wie wir wissen, der Rosenkranz bestand bei diesen Kindern aus einem Gebet, das 3 Minuten ging. Nämlich die Kinder, wie Sie alle wissen, haben ja einfach nur den Rosenkranz so gebetet, dass sie nicht sagen konnten, habt ihr gebetet? Nein. Oder dass sie lügen mussten, weil sie nicht lügen wollten, haben sie gesagt, habt ihr den Rosenkranz gebetet? Ja, Mama, ja, Papa. Und der Rosenkranz bestand immer aus den ersten 2 Worten. Nicht? Jetzt sagen sie den Rosenkranz, ich glaube an Gott, Vater unser, gegrüßet seist du Maria, gegrüßet seist du Maria, gegrüßet seist du Maria. Dann sind sie in 3 Minuten natürlich fertig. Und vor solchen Kindern stehen wir. Das Morgen- und Abendgebet der Kinder war dürftig. Die Kinder konnten kaum die Grundgebete. Am Anfang, sie konnten sie, aber das war auch irgendwo alles. So sehen wir hier, dass wir von einem Mythos weggehen sollten, die immer wieder auf diesen Bildchen erscheinen. Da haben wir schon gleich mal 3 Kinder, die schon heilig sind. Und wenn die Mutter Gottes ihnen erscheint, dann ist es eigentlich nur ein Aufblühen von herrlichen Rosen. So war es nicht. Es ist sogar so, dass wenn der Engel beim 2. Mal erscheint, dann sagt er eigentlich ein relativ hartes Wort. Was tut ihr da? Was tut ihr? Es ist irgendwo ein delikater Vorwurf. Was tust du eigentlich hier? Nachdem er ihnen zum ersten Mal erschienen ist, hat er ihnen den ersten Teil des berühmten Gebetes, seines Gebetes des Engels gelehrt. Die Kinder haben in diesem Augenblick sofort treu eben dieses Gebet verrichtet, aber nach gewisser Zeit mit Sicherheit ein klein wenig, ein bisschen wie es bei uns allen ist, nach Exerzitien ist man ganz frisch und ganz froh und ganz fromm und nach einer Weise wird es immer weniger. So war es bei den Kindern auch, sonst hätte der heilige Engel nicht sagen müssen, was tut ihr da? Seid ihr schon wieder am Spielen? Es ist als klar, ganz klar, dass hier dieser erste Eifer ein bisschen nachgelassen hat und der Engel zum 2. Mal kommt. Es ist am Brunnen im Garten von der Lucia, wo die Kinder sich in der Sommerzeit ausruhen und dort eben der Engel sie überrascht und ihnen dieses sagt. Insofern sehen wir eben, dass die Kinder eigentlich als Vorbedingungen nichts anderes haben als einen guten Willen. Und das ist genau dasselbe für uns. Seht, meine lieben Freunde, es ist sehr wichtig, in diese Atmosphäre einzutreten. Und was macht jetzt Maria aus diesen Kindern? Was macht der Engel zuerst aus diesen Kindern und anschließend die Mutter Gottes? Bei den Engeln sehen wir, wie Lucia eben gesagt hat, dass die Kinder von dieser göttlichen Wirklichkeit so erschüttert waren und so, wenn ich so sagen kann, erdrückt waren, dass sie nichts sagen konnten, dass sie nicht in der Lage waren, ihren Eltern oder irgendjemandem davon zu erzählen. Das ist sehr wichtig, denn nachher, wenn die Mutter Gottes am 13. Mai 1917 erscheint, da hält die Jacinta keine 5 Minuten aus, sobald sie zu Ahnen ist, da plätschert es heraus, was gewesen ist. Weil die Mutter Gottes eine ganz andere Wirkung auf diese Kinder hatte wie der Engel. Die Engelwirkung ist diejenige, dass die Kinder zunächst einmal mit der Wirklichkeit Gottes eben in Verbindung kommen. Dass sie sehen den Unterschied oder die Klarheit, die Größe Gottes, die Macht Gottes, wenn man so sagen kann, diese allerhabene Herrlichkeit der Majestät Gottes, vor der wir völlig nichts sind, vor der wir nicht mehr uns bewegen. Hier kommen wir eben ein wenig in die Nähe dessen, was geschehen ist einem Moses auf Sinai oder einem Elias auf dem Berge Horeb. Die konnten sich ja fast nicht mehr bewegen. Sie lagen mit dem Gesicht zum Boden und konnten sich nicht mehr berühren. Auf dem Berge Horeb hat eben der Herr eben sogar den Elias berühren müssen, dass er überhaupt reagieren konnte. So erdrückend war die Majestät Gottes. Und das ist etwas ganz Wichtiges, meine lieben Freunde, dass wir das auch klar sehen. Was ist das erste Wort, das der Engel an die Kinder richtet? Betet mit mir. Und die Kinder werfen sich mit ihm zu Füßen, das Gesicht zur Erde. O mein Gott! Und wenn er ihnen dann sagt, das zweite Teil des Gebetes, bei der dritten Erscheinung, O heiligste Dreifaltigkeit! Das ist der große Rahmen, in den die Kinder gestellt werden. Wenn man so sagen kann, bisher waren die Kinder unter sich. Irgendwo gibt es einen Gott, an den man glaubt, der unser Schöpfer ist, zu dem man einige Gebete verrichten muss, aber der noch keine große Wirklichkeit in meinem Leben ist. Eigentlich lebe ich ganz gut ohne ihn. Eigentlich lebe ich ganz gut auf meine Weise. Und das ist nicht der Fall. Und da muss zunächst eine Richtigstellung gemacht werden. Und das ist der Anfang. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Diese Furcht des Herrn, das ist das, was der Engel den Kindern zunächst einmal vermittelt. Und das ist der Anfang. Genau so werden die Kinder erzogen. Die Kinder von Fatima werden zunächst einmal hier schon ein Vorbild für uns. Nämlich, wann immer wir in die göttliche Wirklichkeit gestellt werden, dann geht es immer so los. Es muss tatsächlich das geschehen. Eine Richtigstellung unseres Verhältnisses zu Gott selbst. Das geht auf diese Weise. Natürlich nicht, es braucht keinen Engel bei uns, es braucht keine Erscheinung, weil das, was der Engel sichtbarerweise und die Mutter Gottes sichtbarerweise in Fatima tut, tut sie dann unsichtbarerweise, aber nicht weniger in jeder einzelnen Seele, die sich eben ihr und der Wirklichkeit Fatimas öffnet. Das ist das Wichtigste, was wir immer verstehen müssen. Fatima ist nicht ein Ereignis wie ein schöner Film, der irgendwo sich abspielt, mit dem ich mehr oder weniger nichts zu tun habe, sondern es ist ein Ereignis, das mich ins Herz trifft oder ins Herz treffen soll. Nun kommt der Engel und spricht mit den Kindern. Die Kinder sind von der Gestalt des Engels, der ganz Licht ist, so sehr erfüllt, dass sie natürlich automatisch alles das tun, was er sagt. Und das müssen wir eben auch tun. Wenn wir zum Beispiel das Gebet des Engels von Fatima beten, dann werden wir sofort, wenn wir es richtig tun, in diese Atmosphäre eingeführt. Die Größe Majestät Gottes. Wie groß bist du? Das ist das Erste. Wie klein bin ich? Wie unsagbare große Majestät, welche unsagbare große Majestät offenbart sich mir, wenn ich mir vorstelle, dass Gott, der ewige Gott, alles ist und alle Geschöpfe vor ihm weniger als ein Wassertropfen im Vergleich zum unendlichen Ozean. Ja, das ist die Wirklichkeit Gottes. Sehen Sie, wir beten. Wir beten, aber wir beten so, wie wenn wir eigentlich im Zentrum des Gebets werden. Ich bete um mein Heiland Jesus Christus und dann ich mache das, ich mache jenes. Aber das Wichtigste ist ja nicht ich, sondern Gott, seine große Gegenwart. Diese Gegenwart Gottes und diese über alles überragende Majestät finden Sie übrigens in der ganzen Spiritualität der Kirche. Sie finden es insbesondere beim heiligen Ignatius, der ununterbrochen spricht von der göttlichen Majestät, Majestad de Dios. Sie finden es beim heiligen Dominikus, beim heiligen Thomas von Aquin, der eben dieses große Gottesgeheimnis zunächst einmal vor unseren Augen stellt. Schaut, wie ist Gott so groß? Und das bringt die Kinder in ihre Wirklichkeit. Das ist es nämlich. Zunächst einmal die göttliche Wirklichkeit vor uns zu sehen. Das ist es, wenn wir jedes Mal, bevor wir ein Gebet beten, sagt die Heilige Kirche, sagen uns die Kirchenväter und die Kirchenlehrer, sagen uns unsere Priester, wir sollen uns erstmal sammeln und uns in die Gegenwart Gottes eben bringen. In die Gegenwart Gottes bringen. Das heißt, eigentlich nur uns an die Wahrheit und die Wirklichkeit zu erinnern. Die Wirklichkeit ist eben nicht die, die wir uns vor unseren Augen sehen. Im Grunde genommen bin nur ich da. In Wirklichkeit ist es anders. Gott ist da. Oh, großer Gott. Oh, unendlicher Gott. Großer Gott, wir loben dich. Wir haben so viele Gebete eben und so viele Lieder, die eben diese Größe Gottes aussprechen. Und das müssen wir zunächst einmal in uns eben aufnehmen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt kommt sofort nachher. Sobald die göttliche Größe vor mir steht, kommt die Antwort. Ich glaube, ich bete an, ich hoffe, ich liebe dich. Es ist sehr, sehr interessant, dass der Engel gerade dieses Gebet anfängt, auf diese Weise. Nämlich das Allereinzige und das Wichtigste, dass nun die Kinder in einem ununterbrochenen Beten, das sagt die Schwester Lucia später sehr, sehr klar, wir beteten die Gebete des Engels unzählige Male, ununterbrochen dasselbe. Aber was sind diese Gebete? Es sind die Grundgebete, es ist das Verhältnis des Menschen zu Gott. Die theologischen Tugenden nennt man theologisch, weil sie uns mit Gott direkt in Verbindung bringen. Die moralischen Tugenden sind eben dazu da, unser Leben zu ordnen, aber nicht direkt mit Gott in Verbindung zu kommen. Die direkte Verbindung zu Gott ist, ich glaube, ich stehe vor Gott, ich glaube, mein Geist, mein Verstand ist überzeugt von deiner Wirklichkeit und Wahrheit. Das ist, ich glaube. Ich bin überzeugt und ich bin damit beschäftigt. Ich hoffe, das heißt, ich sehne mich nach dir. Ich vertraue auf dich. Das ist die Hoffnung. Ich liebe, ich vereinige mich mit dir. Das sind die großen theologischen Tugenden, die eben unser Verhältnis zu Gott bestimmen und die allerwichtigsten sind. Das soll der Mensch pflegen. Das ganze christliche Leben, meine lieben Freunde, sofern es christlich ist, sollte eine einzige, wenn ich so sagen kann, Wiederholung oder Verwirklichung dieses Verhältnisses zu Gott zu sehen. Betet ohne Unterlass, sagt ja der Heiland. Wir beten ohne Unterlass dann, wenn wir mit Gott verbunden sind. Und mit Gott sind wir verbunden durch Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und dieser Glauben sagt, dieser Hoffnung sagt, dieser Liebe sagt, den können wir zusammenfassen. Jesus, Maria. Jesus, Maria. Das ist ein Akt des Glaubens. Jesus, du bist da. Maria, du bist da. Jesus, Maria, ich liebe euch. Ich liebe euch ist gleichsam die Zusammenfassung von Glaube, Hoffnung und Liebe. Denn ich kann nicht lieben, wenn ich vorher nicht hoffe. Ich kann nicht lieben, wenn ich einem, den ich liebe, nicht vertraue. Oder nachdem ich mich nicht sehne. Und ich kann nicht nach jemandem nicht sehnen und jemandem nicht vertrauen, wenn ich nicht an ihn glaube. Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Das ist das berühmte Gebet, das alles ein bisschen versammelt. Und auf diese Art und Weise soll der Mensch eben lernen. Das wird der Heilige Engel in der zweiten Erscheinung, wird es auch ganz klar sagen. Wenn er sagt, was tut ihr da? Betet viel. Und bringt es als Opfer. Und fragt dann die Lucia zum ersten Mal, spricht sie, wie sollen wir beten? Wie sollen wir Opfer bringen? Dann sagt er, von allem, was ihr nur tun könnt, alles, gar alles, könnt ihr eben als ein Opferakt bringen. Der Opferakt seht ihr jeden Tag, wenn der Priester die Patene aufhebt zum Himmel. Das ist der Opferakt. In meine armen Hände lege ich alles, was ich bin und habe, und gib's dem Heiland. Das ist das Opfer. Ich gebe ihm alles. Ich gebe ihm mein Aufstehen, in mein Schlafengehen. Ich gebe ihm meine Ruhe, meine Arbeit. Ich gebe ihm meine Sorgen. Ich gebe ihm sogar meine Sünden, meine Armseligkeit. Ich gebe ihm alles. Meine Freuden, meine Erfolge, meinen Kuchen, den ich backe, mein Haus, das ich besitze, mein Auto. Alles, alles, alles gebe ich. Insbesondere eben die täglichen Dinge, die mir geschehen. Die Worte, Werke und Taten, alle die Leiden, die ich habe, alles gebe ich, alles gebe ich. Das ist das Opfer. Und das Opfer zusammen mit einem Gebet, das voll von Glauben, Hoffnung und Liebe ist, da brauchen wir nicht einmal noch ein Wort sagen. Es genügt im Innersten mit Liebe, starkem Glauben und tiefer Sehnsucht zu sagen, Jesus, Maria, oh mein Gott, sagt der heilige Engel, oh heiligste Dreifaltigkeit, das ist eben das Wunderbare, was wir lernen von den Kindern von Fatima. Und so beginnt in uns eine Umstellung, eine erste Umwandlung, die bereits vom Engel eben initiiert wird. Diese erste Umwandlung ist, ich gehe von mir selbst weg und gehe in die Wirklichkeit Gottes hinein. Das ist, worauf wir alle jetzt aufgefordert werden. Wir können keine Verehrer der Mutter Gottes von Fatima sein. Ich geschehe Ihnen, als ich in die Kirche gekommen ist, muss ich Ihnen sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so einen schönen Muttergottesaltar gesehen. Das ist so wunderbar, was Sie hier in der Kirche haben. Aber das, was Sie in der Kirche haben, das muss in Ihrem Herzen sein. Sie bringen ihm diese wunderbaren, herrlichen Blumen und stellen die Mutter Gottes tiefst in ihr Innerstes. Aber das geschieht nur dann, wenn wir das tun, was sie möchte. Der Engel kommt schon nun einmal zu uns, der Engel von Fatima, der Engel des Friedens ist, er sagt das auch, der Engel des Friedens, er bringt den Frieden, er ist der Schutzengel von Portugal. Wir wissen, dass der Schutzengel von Portugal der heilige Erzengel Michael ist. In dem Hymnus zu Ehren des heiligen Erzengels Michael beginnt der Hymnus Angelus Pacis, Engel des Friedens. Er nennt sich vielleicht aus Demut, vielleicht aus Diskretion, nicht selber, ich bin der heilige Erzengel Michael, aber in meiner Ansicht macht das relativ deutlich durch die Titel, die er sich selber da gibt. Wenn also der Prinz, wenn ich so sagen, der Kaiser aller Engel, dem alle anderen Milliarden Engel unterstehen, selbst kommt im Namen der Mutter Gottes, um uns auf ihre Wirklichkeit und ihre Wirksamkeit in unserer Seele eben vorzubereiten, dann wären wir schön dumm, wenn wir seine, wenn ich so sagen, Anleitungen nicht ernst nehmen würden. Und sie sind so einfach. Verlangt von uns ja nichts anderes als, so sollt ihr beten. Das Gebet des Engels, verstehen Sie, das ist das wunderbare Gebet, aber manchmal haben wir jetzt nicht Zeit, dieses ganze Gebet zu beten. Aber was dahinter steht, was ich gerade gesagt habe, Akte des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe immer wieder dem Tag durch. Das nennt der heilige Maximilian das Apostolat des Stoßgebetes. Die Stoßgebete sind ja nichts anderes. Mein Herr und mein Gott ist nichts anderes als ein starker Akt des Glaubens vom gesprochen vom Thomas, dem Ungläubigen, im Augenblick, wo der Heiland ihm erschien, oder irgendein anderes Gebet, ein kurzes Stoßgebet, das entweder ein Akt des Glaubens oder ein Akt der Hoffnung oder ein Akt der Liebe oder alle drei zusammen ist. Und das im Tage immer wieder. Das haben die Kinder getan. Und das ist eine wirklich wichtige Lehre, die uns die Mutter Gottes von Anfang an in Fatima durch die Kinder eben gibt. Die Kinder wären nie umgeformt worden, wenn sie das nicht getan hätten. Und sie mussten ja auch darauf aufmerksam werden. Beim dritten Mal und später hat nie der Engel noch die Mutter Gottes noch etwas gesagt. Mal aufpassen, ihr vernachlässigt es. Die Ermahnung, die die Kinder empfangen haben vom Engel, was tut ihr da, betet viel, diese Lehre haben sie angenommen. Und seither und immer wieder die Kinder haben eben diese Stoßgebete verrichtet und haben sich so geheiligt. Durch die Wiederholung, hunderte Male im Laufe des Tages dieser Wirklichkeiten, dieser Beziehungen zu Gott, dadurch kann Gott in unsere Seelen wirken und unser Alltagsleben umwandeln. Das hat er getan durch die Kinder. Und das ist das wichtige Vorbild, das die Kinder von Fatima uns von allem Anfang uns geben. Die Kinder wären nicht bereit gewesen, die Mutter Gottes eben zu verstehen und alles so aufzunehmen, hätten sie nicht diese Vorbereitungen gehabt. So sehen wir also die große Vorbereitungen, um die Gnaden des Himmels zu bekommen, um ganz und gar Marienkind zu werden, um die Mutter Gottes voll in uns wirken zu lassen, ist eben dieses Stoßgebet, diesen Akt des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder zu wiederholen. Und nun geht es weiter. Ich bitte dich um Verzeihung für die, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht auf dich hoffen, nicht lieben. Das ist eine zweite Vorbereitung. Zunächst einmal dieses Vorstoßgebet betrifft eben mein Verhältnis zu Gott, dass ich aus meinem eigenen kleinen Leben herauskomme, wo ich mich selbst als Zentrum aller Dinge sehe und alles andere mehr oder weniger unwichtig ist, insbesondere die göttliche Wirklichkeit. Und da komme ich heraus dadurch, dass ich jedes Mal, wenn ich ein Stoßgebet bete, kommt Gottes Wirklichkeit vor mich. Und ich stehe, Sie können mit Sicherheit, ich sage Ihnen, ich kann es Ihnen versprechen, weil es die Mutter Gottes selbst verspricht, eben im Maße, als wir diese Akte aus tiefstem Herzen tun, wird Gottes Wirklichkeit immer größer und ich werde immer kleiner. Dann stehen wir dort, wo wir sein müssen. Trotzdem ist es alles erst ein Anfang. Der zweite Punkt ist Kampf. Der zweite Punkt ist Streit. Der zweite Punkt ist Gegensatz. Ich bete dich an, ich bitte dich um Verzeihung für alle, die nichts. Und das kommt im der zweiten Teil des Gebets des Engels von Fatima ganz deutlich, eben, wo eben wir um Verzeihung bitten, wo wir eben wiedergutmachen möchten für alle furchtbaren Beleidigungen, Nachlässigkeiten, Gleichgültigkeit, Vergesslichkeit der vielen Sünder. Und am Schluss für die Bekehrung der armen Sünder, das heiligste Herz Jesu und das unbefleckte Herz Mariens anflehen. Und das ist eben die Weiterführung. Wenn wir hier in unserer Welt wirklich leben wollen, müssen wir uns auch sofort dieser zweiten Wirklichkeit auch eben bewusst sein. Kampf. Wenn ich so leben will, dann stehe ich im Gegensatz zu denen, die allermeistens das nicht tun und die dagegen sind. Das heißt, ich gehöre zu einer kleinen, kleinen Gruppe von Menschen, die dem Heiland treu sein möchten und ich stehe vor einer riesigen Armee, von der die Mutter Gottes dann später klarer sprechen wird, derjenigen, die überhaupt nicht glauben. Oder wenn sie schon glauben, Gott nicht anbeten, wenn sie einen toten Glauben haben. Oder wenn sie eben keine Hoffnung haben. Oder wenn sie glauben, Hoffnung besitzen, aber die Liebe nicht besitzen, das heißt nicht im Stand der Gnade leben. Und unser Verhältnis zu diesen Menschen muss auf jeden Fall sein, eben, ich habe mit denen nichts zu tun. Ich will nichts auf dieser Seite stehen. Ich habe mich ganz klar entschieden, auf der Seite der Mutter Gottes zu stehen. Auf der Seite des Oh mein Gott, auf der Seite ich glaube und zwar ganz und gar. Ich kann nicht einmal glauben und nicht glauben, einmal hoffen und nicht hoffen, einmal lieben und wir nicht lieben. Und ich kann nicht sagen Oh mein Gott und dann der Oh mein Gott gibt es nicht mehr für eine andere Zeit. Ich kann nie damit einverstanden sein, auf zwei Hochzeiten zugleich tanzen zu wollen. Ich kann nicht Gott und dem Mammon dienen wollen. Ich muss mich klar entscheiden. Selbst wenn ich leider zu denen oft gehöre und gehört habe, die Gott nicht lieben, die nicht hoffen und vielleicht auch mal gar nicht glauben. Jetzt im Augenblick, wo ich jetzt diese Gnade empfange, möchte ich in meinem innersten Herzen diese Doppelzündigkeit in dieses Doppelleben aufgeben und nicht mehr tun. Ich will es. Das bedeutet nicht, dass ich bereits ein Heiliger bin. Das bedeutet nicht, dass ich hin und wieder hinfalle und mich selbst wieder eben als Verräter sehen muss, wenn ich in Sünden falle. Aber ich will es nicht mehr. Ich habe nichts mehr mit dem zu tun. Ich möchte das nicht. Das ist eine Willenserscheinung. Das ist eine ganz klare Sicht der Dinge. Und wenn wir diese Sicht der Dinge nicht haben, dann wird alles, alles durcheinander. Dann ist alles ein einziges Mischmasch. Das heißt, ich will aber auch nicht und unter Umständen das und jenes. Das sieht man bei den kleinen Kindern von Fatima aber auch sofort. Ganz klar und sofort. Wie kann man das bei kleinen Kindern sehen? Das sieht man dadurch, dass sie eben dem Engel, das er sagt, treu sind. Und in dem Augenblick dann, wo die Mutter Gottes erscheint, da ist die Konsequenz. Sie werden nicht Kompromisse machen. Für sie gibt es kein Ja und Nein, kein Jein. Da gibt es nur Ja zur Mutter Gottes. Und wenn jemand versucht, ihnen dieses Ja zu stehlen, sei es der Dorfpfarrer am Anfang bei der Lucia, der unbedingt versuchen wollte, der Lucia zu sagen, du bist eine Lügnerin, du hast es alles erfunden. Und die Mutter, die eigene Mama, sie bedroht. Und er sagt, du bist in den Händen des Teufels. Die Lucia musste eine Hölle durchgehen, wenn man so sagen kann, nach dem 13. Mai 1917, nachdem das bekannt worden ist. Und sie war die Hauptschuldige. Jedes normale Kind, wenn ich so sagen kann, das nicht von einer besonderen Gnade gestützt wird, wäre zusammengebrochen, wer hätte aufgegeben. Ja, die haben ja recht, das kann ja gar nicht so sein. Gut, okay, ich gebe Frieden, ich habe gelogen, stimmt nicht, ich habe mir das selber erfunden. Ich habe wenigstens meinen Frieden auf diese Weise. Nein, da gibt's nichts. Einmal Ja gesagt zur Mutter Gottes, wird es nie mehr zurückgenommen. Selbst wenn später immer wieder Schwächen kommen mögen, das ist nicht in unseren Händen, aber der starke Wille. Das ist eine Grundhaltung, die leider, leider heute oft fehlt, die vom Modernismus geradezu bekämpft wird. Der Modernismus, die neue Weltordnung, das, was in der Welt geschieht, bedeutet eben Ja und Nein zusammen. Alles ist erlaubt. Alles ist gut. Du darfst katholisch sein, du bist christlich sein, du kannst alles sein. Alle Religionen sind lieb und nett. Du darfst sündigen, wenn du nur den Heiland liebst, ist kein Problem. Du darfst alles tun. Es ist dein Gewissen und so weiter und so fort. Und das ist eben genau im Gegensatz zu dem, was die Mutter Gottes uns in Fatima lehrt. Weil die Mutter Gottes gesehen hat, dass diese Zeiten, in denen wir leben, eben insbesondere geprägt sind von dieser völligen Aufgabe eines starken Willens, einer Treue zu dem, was eben Gott von uns verlangt. Deshalb beginnt sie in Fatima auf diese Weise. Ich habe kaum angefangen, ich habe ihr das Wichtigste noch gar nicht gesagt von den Kindern. Furchtbar. So geht es mir ja immer, Sie kennen mich ja. Aber diese Wirklichkeit von Fatima, die Kinder von Fatima, jetzt fasse ich es einmal ganz kurz zusammen, was sie uns geben, wie die Mutter Gottes durch dieses ihr Beispiel eben unser Herz eben verwandelt. Jetzt haben wir es gesehen beim Engel von Fatima. Die Vorbedingungen sind erstens, die Wirklichkeit Gottes zu erfassen und diese Beziehung einzugeben, und zwar durch ganz einfache Praxis der vielen Stoßgebete, des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe. Das Stoßgebet des Engels, das erste Teil, passt da wunderbar, genauso wie das berühmte Stoßgebet: Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Der zweite Vorbereitungsakt ist eben das Wissen um den Kampf, dass wir nicht eben Ja und Nein sagen können. Und deshalb lehrt der Engel die Kinder sofort eben den Gegensatz. Nichts zu tun haben mit dem, was eben Gott beleidigt, was von Gott entfernt. Aber das ist jetzt nicht, dass ich diese anderen Leute hassen soll. Es ist nicht, dass ich jetzt sagen kann, ich bin auf dieser Weise, mit denen habe ich nichts zu tun. Raus, ihr Blöden, ihr Furchtbaren, ihr Elenden, ihr Verteufelten, zur Hölle mit euch. Nein, ich bete um Verzeihung. Ich bete um die Bekehrung der armen Sünder. Ich bitte um Wiedergutmachung. Das ist eine ganz andere Haltung und die müssen wir im selben Augenblick wieder erleben. Schauen Sie, wie verhalten wir uns zu den Feinden der Kirche des Heilandes? Wie verhalten wir uns zu denen, die Gott lästern? Oft haben wir im Innersten, weg, das ist nicht richtig. Ich bitte um Verzeihung für die, die nicht glauben. Nicht diese negative Haltung des Wegwerfens, diese stolze, wenn ich so sagen kann, diese stolze Überhöhlichkeit, ich gehöre zur richtigen Bande und ihr seid dort. Weg. Nein. Es ist genau das, was die Mutter Gottes sofort eben den Kindern schon gibt. Es ist ihr liebendes Herz, die auf diese armen, armen Leute sieht, die jetzt so weit weg sind, die leider nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen, nicht lieben, Gott ununterbrochen beleidigen. Aber dafür ist Christus am Kreuze gestorben. Und ich gehörte ja auch selber dazu. Und aus dieser Weise soll ich eben der Mutter Gottes diese Menschen zuführen. Wie? Indem ich um Verzeihung bitte. Indem ich um die Bekehrung der armen Sünder bitte. Das ist das Verhältnis. Äußerst negativ, was ihr Tun und Handeln betrifft. Äußerst positiv, eben was ihre Seele betrifft. Diese kranken Seelen, die ich so gerne von ihrer Krankheit eben befreien will. Und dann erscheint die Mutter Gottes. Am 13. Mai erscheint sie den Kindern. Und diese drei ersten Erscheinungen geben ja den Kindern etwas ganz Besonderes. Das ganz Besondere ist, dass nach den Worten der Mutter Gottes öffnet sie ihr Herz, ihr Innerstes. Die Kinder sehen aus ihrem Innersten, gleichsam durch das Öffnen ihrer Hände, eben ein Licht herausstrahlen. Und dieses Licht ist Gott. Die Kinder sehen sich in diesem Licht. In diesem Lichte haben die Kinder die tiefsten Visionen. Denn diese Vision Gottes wird die Kinder nun in einem einzigen Augenblick völlig umkehren und zu anderen machen. Nach dem 13. Mai werden die Kinder andere sein. Das ist eine ganz besondere mystische Gnade, die Kinder bekommen haben. Wie haben die Kinder jetzt auf diese Erscheinung reagiert? Francisco hatte alles gesehen, hat es aber nicht gehört. Hat er nie die Worte der Mutter Gottes gehört, die sanfte Stimme. Das war nicht deshalb, weil er nicht würdig gewesen wäre, sondern weil er von Gott eine besondere Aufgabe bekommen hat. Und diese Aufgabe, die er bekommen hat von Gott, war diejenige, dass er sich ganz konzentrieren konnte auf das, was zu sehen war mit den Augen. Deshalb durfte er nicht hören. Denn wenn du siehst und hörst, dann bist du irgendwo noch geteilt. Dann kannst du nicht alles ganz und gar erfassen. Er durfte ganz erfassen, was er gesehen hat. Und das wollte eben Gott der Welt vermitteln. Und dann sehen wir, dass Francisco, der von seiner Naturanlage ein kontemplativer Mensch ist, eben jetzt hier dieses Natürliche, diese Anlage überholt worden ist. Und wie er gesagt habe, ich liebte es so sehr, den Herrn zu sehen, in diesem Licht, das aus der Brust der Mutter Gottes kam, so wie er es ganz einfach erzählt hat. Ich liebe Gott über alles. Wer ist Gott? Kein Mensch kann es sagen, wer Gott ist. Diese Worte des Francisco können wir betrachten und betrachten, wenn er eben dieses Geheimnis, das er gesehen hat. Das ist die Größe Gottes, die er jetzt selber sehen darf. Aber sofort kommt ein anderer, ein ganz anderer, noch wichtiger Punkt. Das ist das Wesen Francisco. Aber was mich so sehr erschüttert ist, dass Gott so traurig ist. Oh, wie könnte ich, wie möchte ich ihn trösten? Die trösten. Ich möchte Gott trösten. Und das wird bei Francisco nun ein und alles sein. Er wird immer in all dem, was noch kommt in Fatima, immer wieder konzentriert sein auf Gott, auf die heiligste Dreifaltigkeit, auf den Heiland im allerheiligsten Sakrament. Wie der einen Engel ihnen die mystische Kommunion gegeben hat, hat er es noch nicht ganz verstanden, wo er gesagt, der Engel sagt hat, nehmt den kostbaren Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus, so fürchterlich beleidigt durch die undankbaren Menschen, stellt seine Ehre wieder her und tröstet euren Gott. Tröstet euren Gott. Und das hat den Francisco so sehr eingenommen. In seinem ganzen Leben möchte er Gott trösten, möchte er wieder gut machen, möchte er das, was Gott zugefügt wird, gleichsam vernichten, dass alles, was Gott betrifft, wieder gut ist. Gott ist so wunderbar. Wie kann es sein, dass jemand ihn beleidigt? Wie ist es möglich, dass jemand sich so furchtbar ihm gegenüber verhält? Und doch ist es so, bei fast allen Menschen und so grausam. Oh, wenn ich doch nur Gott trösten könnte. Und so wird der kleine Francisco alle seine Gebete, er wird Rosenkranz beten, ununterbrochen. Er wird fliehen in die Einsamkeit, dass man ihn oft nicht einmal findet. Und wenn sie endlich den finden, was machst denn du, Francisco? Ja, ich denke an Gott. Ich denke an Gott. Ich denke an Gott. Seine Gedanken sind bei Gott. Und immer wieder, ich möchte ihn trösten. Auch wenn er irgendwie etwas tut für die anderen, das ist alles mit dem Ziel, Gott zu trösten. Seht, meine lieben Freunde, das ist das Besondere beim Francisco, dass er uns weitergeben will. Insbesondere den Kontemplativen, jeniger unter uns. Aber jeder hat eine kontemplative Seite. So kann man jetzt sagen, ja, ich bin ein Aktiver, ich brauche das nicht. Das geht's nicht. Sondern, wenn wir vor Gottes Angesicht stehen, dann sollten wir vor allem und über alles das vor Augen haben. Gott. Und wie Gott beleidigt ist durch diese vielen, vielen Sünden. Und wie Gott eben wartet, von uns armseligen Nichtsen Trost zu bekommen. Er braucht es nicht und trotzdem will er es. Schauen Sie das Fest vom heiligsten Herzen Jesu, das heiligste Herz Jesu. Ich suche jemanden, der mich tröstet und finde ihn nicht. Das ist das Wort, das er mit Klagen spricht. So soll er wenigstens uns finden, diese armen kleinen Dinge. Nun, was kann der kleine Francisco tun? Er hat nichts anderes zu geben als kleines Kind, als Gebet und Opfer. Betet und opfert. Das sind immer diese zwei Dinge, die wir ununterbrochen in Fatima vom Engel und von der Mutter Gottes hören. Und das wird er tun. Die Gebete, das ist insbesondere der heilige Rosenkranz, weil die Mutter Gottes jedes Mal darauf insistiert, betet täglich den Rosenkranz. Und dann die vielen Stoßgebete, angefangen vom Gebet des Engels, dann, O mein Jesus, und dann verschiedene andere Gebete, die der Engel oder die Mutter Gottes ihnen gesagt hat. Das war das ganze Gebetsleben von Francisco. Aber das alles eingebettet in eine tiefe Kontemplation, über die wir heute Nachmittag ein wenig sprechen möchten. Jacinta ist natürlich der Wirbelwind. Jacinta wird vom großen Geheimnis Gottes eben auch, aber sie hört insbesondere die Mutter Gottes. Sie hört die sanfte Stimme der Mutter. Sie hört die sanfte Stimme der Mutter, die eben gleichsam zittert um ihre verlorenen Kinder. Immer wieder spricht sie die Bekehrung der armen Sünder. Die Bekehrung der armen Sünder. Mein unbeflecktes Herz, der Weg, der mich zu Gott führt. Insbesondere dann am 13. Juli die Höllenvision. Die Höllenvision, wo die Jacinta die Seelen sieht, wie sie eben wie Regentropfen in die Hölle fallen. Und dann wird sie den Anruf bekommen am 19. August, betet und opfert, viel, weil so viele Seelen gehen in die Hölle, weil niemand da ist, der für sie betet und opfert. Das bringt die Jacinta auf die Spitze ihrer großen Berufung. Wenn die große Berufung von Francisco in seinem kurzen Leben darin besteht, uns das Beispiel zu geben, eben Gott ins Zentrum unseres Lebens zu setzen und ihm wohlzugefallen, dann bringt die Jacinta uns die tiefe Sehnsucht, meine armen Sünder, ihre armen Sünder, die sie persönlich alle nie kennen wird. Sie wird auch nie sehen, welche dieser Sünder sich bekehren. Sie ist davon überzeugt. Sie weiß es. Die Mutter Gottes hat es gesagt und so wird es sein. Wenn ich mich engagiere, wenn ich alles, was ich kann, siebenjähriges Kind bitte, sieben, dann acht und neun und dann stirbt sie. Was kann sie? Sie wird krank. Zunächst hilft sie noch ein bisschen zu Hause. Und dann ist es aus. Ihr ganzes Leben ist nur ein einziges Leiden. Und dieses Leiden mit vielen dienen Stoßgebeten, wo sie auch den Rosenkranz am Schluss nicht mehr beten kann aus Schwäche, aber die Stoßgebete, die fließen von ihrer Seele ununterbrochen zusammen mit diesen furchtbaren Leiden, die sie opfert. Und wie oft sagt sie, O Mutter Gottes, O Unbefleckte, heute kannst du viele Seelen retten, weil ich ganz besonders heute leide. Sehen Sie, das ist eine Welt, die sich uns öffnet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.